Oh, Herr Brandt.
Oh.
Habe ich jetzt ein Verhandlungsfoto?
Nee, ich dachte mir, ich gebe es dir schon mal, falls ich irgendwas sagen sollte oder schon mal was gesagt habe im Verletzten, in den letzten 742 Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, dass ich von mir einfach schon mal das Foto habe. Dann müssen Sie mich nicht morgens um 6 mitnehmen und verhaften und dann das Foto machen, sondern haben Sie es schon. Das war für mich eine Dienstleistung an die Behörden, an Frau Faeser.
Ja, sehr schön. Da haben wir schon mal ein bisschen Aufwand gespart. Jetzt musst du nur noch einen guten Bademantel haben.
Ja, und eine Tasse, wo vorne drauf steht das Wort Schwachkopf.
Genau, ja. Ja.
Weil wenn du so da stehst mit so einer Tasse, dann ist alles klar, dann ja.
Ich habe gehört, bei Kontrafunk gibt es Bademäntel, da steht drauf Kontrafunk, nicht Trump, da steht drauf Kontrafunk. Aber es gibt auch, das haben die extra eingeführt bei Kontrafunk, Bademäntel, damit man sie morgens die Leute gebührend begrüßen kann. Und es gibt auch Bademäntel, wo Trump drauf gestickt ist. Die gibt es aber nicht im Kontrafunk. Habe ich ja nur gelesen, gibt es.
Aber ich hätte gerne einen Bademantel, der sozusagen ein Fake-Anzug ist. Weißt du, ein Bademantel, wo ein Anzug drauf gemalt ist, dass man immer gut gekleidet wenigstens.
Ja, genau. Das ist eine gute Idee.
Ja, wobei ich sagen muss, für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das absolute Highlight, also ich habe ein ganz ernstes Thema eigentlich, nämlich, und das verbreite ich, wo ich kann, und das, ich glaube, hier haben sicher auch schon mal drüber gesprochen, aber diese schleichenden Prozesse machen mir wirklich Angst, das belastet mich jeden Tag, weil es immer weitergeht, aber ich kann es gar nicht mehr aussprechen, den Schwachkopf angeht, du musst mal bei Google Schwachkopf eingeben. Das Tolle ist das, du gibst SC ein, dann kommt schon Schwachkopf. Und dann kommt Schwachkopf Professional, ist direkt darunter, Schwachkopf, Schwachkopf Professional. Und egal, was du anklickst, du hast immer nur als Synonym für Schwachkopf, hast du jetzt diesen Politiker.
Ja.
Und jetzt stellst du dir bitte vor, dass dieser Politiker jetzt zum Beispiel ein Meeting hat, morgen mit den neuen amerikanischen Kollegen. Und die googeln mal, nach, wer das ist und geben seinen Namen ein, dann ist es nur Schwachkopf, erstens. Das Zweite ist, es gibt ein Gesetz, Paragraf 188 ist es, glaube ich, oder Paragraf 185, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall dieses Gesetz, Majestätsbeleidigung und Co., sagt ja, dass man nicht einen Politiker oder eine Person des öffentlichen Lebens so sehr beleidigen darf, dass seine Integrität und seine Position irgendwie in Frage gestellt wird. So, jetzt frage ich dich, und jetzt bin ich gespannt. Wer ist schuld, dass jetzt, wenn man Schwachkopf eingibt bei Google, immer nur Habeck kommt? Wer ist daran schuld? Der Mann in Bayern? Nein, der Habeck ist schuld, weil der hat den Zauber gemacht, der hat jetzt geerntet und jetzt muss der Habeck, und jetzt wird's richtig spannend, der Habeck muss sich selber anzeigen und es geht hier um Millionen, weil der Habeck hat seine eigene Reputation forever zerstört, weil er jetzt ja immer bei Google der Schwachkopf ist. Und das hat er zerstört. Also muss er jetzt sich selber Schadensersatz zahlen.
Ja, ja.
Ja. Das ist ein sogenanntes Perpedo-Vernichtungsmobili.
Ja, genau. Man nennt das ja auch, es kommt wieder gefährliches Halbwissen, man nennt das ja auch Streisand-Effekt. Ne?
Ja, richtig, ist richtig. Ja.
Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass Barbara Streisand nicht wollte, dass man über ihren Sohn schreibt, dass er schwul ist, obwohl der schwul ist.
Ja.
Und das wollte sie nicht, dass man darüber schreibt. Und darüber haben die Leute so viel geschrieben, dafür, dass sie die Presse zensieren wollte, dass eigentlich jeder wusste, der Sohn von Barbara Streisand ist schwul. Und sie stand mit mal als Schwulen feindlich da und musste dann ihr Image wieder aufpolieren, weil ich glaube nicht, dass Barbara Streisand schwulenfeindlich ist. Und ja, aber die ganze Welt wusste es, nachdem sie verboten hat, das zu sagen. Das ist der Streisand-Effekt, glaube ich.
Und das hat Herr Habeck wirklich meisterhaft gemacht. Erstens, mit seiner ganzen Arbeit, die er seitdem abliefert, seit er im Amt ist, hat er alles meisterhaft gemacht, muss man sagen. Also schlechter geht es nicht, mehr daneben geht es nicht, unprofessioneller geht es nicht, kurzsichtiger geht es nicht. Und das hat er wieder mal gezeigt, dass er selbst in solchen Sachen sozusagen es nicht auf die Reihe kriegt. Spannend finde ich übrigens in dem Zusammenhang auch, dass er ja dieses Armband, weiß nicht, hast du gesehen, Bundeskanzler-Ära, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Und das hat er ja gemacht, weil ihm seine Berater gesagt haben, und da wurde viel diskutiert in Berlin, das weiß ich wieder von meinem Kollegen, einem Freund, der da arbeitet, da wurde viel diskutiert, ob man das machen kann, weil das so anbiedernd wäre an die Taylor Swift-Fans. Und da hat man gesagt, nein, das ist nicht anbiedernd, sondern dann umarmen wir die. Und das sind ganz viele und die haben eine Riesenmacht. Sie haben anscheinend nicht aufgepasst beim Wahlkampf von Donald Trump, weil diese ganzen Popstars, die alle für Kamala Harris aufgetreten sind, haben nicht nur ein Schweinegeld bekommen, Und das ist ja total okay, wenn ich jemand Geld gebe und der tritt auf, bitteschön, mach das doch, ist ja völlig okay. Dass sie sich aussuchen können, ob sie von Trump das Geld kriegen oder von Kamala Harris, bitteschön. Trump hatte aber gar nicht so viel Geld wie Kamala Harris, deswegen konnte die es rausrotzen. Und diese ganzen Popstars, die da aufgetreten sind, die haben getreu dem Motto, das Brot ich esse, das lieb ich, das Lied ich singen, haben sie einfach nur gesagt, wir sind für Kamala Harris, gib mir die Kohle. Und sie haben alle kassiert, wahnwitzige Summen, um in diesem Zusammenhang aufzutreten. Und das finde ich wirklich alles, ich finde das so.
Ja, was willst du da machen? Also ich finde ja schon, also um nochmal auf den zukünftigen Möchtegern-Kanzler zurückzukommen, ich finde ja diese Diskussion sowieso völlig überflüssig. Es geistert ja auch dieses Video durch die Lande von Kohl, der ja dem Günther ja auch gesagt hat, ich habe mir diese Position ausgesucht, dann muss ich das aushalten, dass Leute mich beschimpfen. Und er hat dann diese lustige Anekdote erzählt, dass er vor einem, im Zoo, vor einem Affenkäfig, er hat sich die Affen angeguckt in einem Zoo, und da ist eine Frau gekommen und hat gesagt, sagen Sie mal, sind Sie nicht Herr Kohl? Und hat er gesagt, ja. Und dann hat sie zu den Affen geguckt und zu ihm und hat gesagt, dass sie frei rumlaufen dürfen. Das wundert mich. Also, das ist ja eine schöne Anekdote. Und ich glaube, aus dieser Frau sprach wieder die Unsicherheit. Denn ich weiß, dass vor Jahren, also vor 30 Jahren, was weiß ich, stand ich beim Tivoli tagsüber vor der Tür. Nee, abends vor der Tür. Ich wollte in meine Show gehen. Und da standen schon meine Zuschauer. Und ich war nachmittags, aber ohne Make-up, hatte ich ein Interview im Fernsehen gegeben. Und da stand eine Frau und sagte, waren Sie heute Nachmittag im Fernsehen? Sag ich, ja. Und da guckt die mich an und sagt, also jetzt sehen Sie aber besser aus. Die wollte mir bestimmt ein Kompliment machen, aber die war unsicher. Und ich habe dann wie aus der Pistole geschossen gesagt, ich habe sie heute Nachmittag noch nicht gesehen. Aber momentan, finde ich, sehen sie scheiße aus. Und mein Ex-Freund Thorsten hat gesagt, wie kannst du denn? Und das kann man doch nicht machen. Aber ich habe es auch nicht böse gemeint. Aber es war so, ja, überleg doch mal, was ihr sagt. Und wenn in Deutschland darüber diskutiert wird, ob wir über einen Politiker so reden dürfen, wie viele Leute es eben machen, und ob das jetzt justiziabel ist, dann finde ich, ja, man braucht eigentlich nur gucken, wie unsere Medien Trump beschimpfen, was die dem hergeschmissen haben.
Ja. Also. Ich meine, es gibt so für mich so Grenzfälle, ne? Also zum Beispiel Luisa Neubauer, ne, hat ja 1500 Euro gekriegt, weil sie jemand als, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber als unintelligentes, altes, weibliches Geschlechtsorgan bezeichnet hat.
Ha?
Also, sagen wir so, der Begriff sagt aus, dass sie ein unintelligentes, altes, weibliches Geschlechtsorgan ist.
Ja.
So. Und von Feuchtigkeit und Trockenheit war nicht die Rede. Das muss ich auch sagen dazu, dass man jetzt nicht irgendwie... So, auf jeden Fall war es so, dass das hat jemand gemacht, das hat 1500 gekostet. Da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen an der Grenze, weil das kann man sich auch schenken. Ich finde das zum Beispiel das Wort Rotzgöre, was in dem Zusammenhang, glaube ich, auch gefallen ist, das finde ich wiederum vertretbar. Und auch, dass sie da durch die Gegend fliegt und CO2 verbrennt wie blöd und dass das asozial ist und Doppelmoral ist, darf man auch alles sagen. Aber ich finde schon, es gibt Grenzen. Ich finde total spannend, die Geschichte des Majestätsbeleidigungsparagrafen, denn 2017, 2018 wurde der vom gesamten Bundestag und die Grünen waren ganz, 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 ganz vorne dabei abgeschafft, weil man das für albern hielt, weil es einen ja nicht betroffen hat. Wieder eingeführt wurde das Ganze, auch mit den Stimmen der Grünen natürlich ganz vorne, in Zeiten von Corona. Da haben sie es wieder zurückgeholt sozusagen, dass man die despektierlich hin und her, weil sie unbedingt wollten, dass eben es nicht irgendwie sein kann, dass Politiker, die wie Lauterbach zum Beispiel oder wie Spahn auch damals, die sich also so oder so und mal so und so äußern über Corona und die das Volk vielleicht falsch informieren und so. Man wollte nicht, dass die also in Mengen angegriffen werden können. Das hat man da irgendwie wieder eingeführt. Und jetzt sind ja die Grünen, stell mal vor, also alleine Baerbock und Habeck haben 1500 Bundesbürger angezeigt. Das ist doch irre.
Ja, das ist ja, und zumal man hat damals diesen Paragraphen ja zurückgenommen während dieser Böhmermann-Debatte, ne? Weil Böhmermann.
Genau, da haben die Grünen gesagt, man darf den Erdogan doch, den darf man doch Ziegenficker nennen, ist doch kein Problem.
Ja, und jetzt betrifft sie selber. Das ist ja oft so, wenn es sie selber betrifft. Da habe ich ja auch noch dieses Beispiel. Ich hatte dir ja angekündigt, dass ich mich getroffen habe mit zwei Frauen. Es waren ja zwei Frauen im OSC Osnabrück, in dem Sportverein, in dessen Kneipe ich auftrete und regelmäßig eine Show mache. zu der vorher, nur mal nochmal zum Tathergang, zu der vorher Tickets verkauft werden und zum Soundcheck machen wir die Türen zu und dann kommen dann nur Leute rein, die eine Eintrittskarte für diese Veranstaltung gekauft haben. Das hat eigentlich mit dem Sportverein überhaupt nichts zu tun, nur dass diese Gaststätte eben zu dem Sportverein gehört und die befindet sich auf diesem Platz. Und irgendwie ist es so gewesen, dass obwohl die Tür auf war oder so, auf jeden Fall ist eine Sportlerin ist da, wollte wohl ihre Rechnung an der Bar bezahlen und die Bar ist eben außerhalb dieses Bereichs, der geschlossen ist, aber es war wohl eine Tür auf und die hat eben drei Witze mitgekriegt. Und dann haben die versucht, da haben die eine Mail geschickt, wie immer, haha, und das sind nicht ihre Werte und sie möchten nicht, dass ich da auftrete und bla bla bla. Und im Zuge dessen hat der Chef dann eine Antwort geschickt, die es auch in sich hatte, von wegen Kunstfreiheit, Satirefreiheit und hat dann vorgeschlagen, dass wir uns treffen. Dieses Treffen, das war das Einzige, was ich jemals gemacht habe. Oft bekomme ich ja auch gar nicht so eine Chance. Also da wird ja gerne hinten und dann möchte man das gar nicht. Gern wird auch anonym beschwert. Aber da war es nun so, dass dieses Treffen stattfand. Das war aber das erste und letzte Treffen, was ich habe zu diesem Thema. Weil das ging einfach nicht. Es waren zwei 18-Jährige, was weiß ich, Mädchen. Die eine hat das ja nur gesehen, die andere hat Sozialwissenschaft studiert und hat dann die Mail formuliert. Und das, was sie da zitiert haben, war alles falsch wiedergegeben. Und das Gespräch endete eigentlich damit, dass sie natürlich, also begonnen haben wir damit, dass ich gesagt habe, entschuldige bitte, hier sitzen jetzt zwei Generationen. Ich glaube nicht, dass wir uns einig werden. Ich halte es einfach nicht für richtig, wenn ihr der Meinung seid, ich darf das nicht erzählen hier. Und so, und dann kam natürlich gleich, ja, aber es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es Rassismus eben in Comedy-Shows auch gerne weiter angefeuert wird, dass die Leute, die dieses Thema Witze darüber hören, dass die rausgehen und sagen, wenn der Witze macht, dann kann ich die ja auch machen. Und sie werden dann in ihrem festen Glauben an das Gute in der Welt wieder verunsichert und denken, das kann ich ja dann doch erzählen, wenn der solche Witze macht. Und bla 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 und blub. Es war ein ideologisches Gespräch. Sie hatten beide Fuck-AfD-Aufkleber auf ihren iPads, die sie hätten, die sie, wenn sie getreu ihrer Agenda leben würden, gar nicht hätten, denn die verbrauchen Energie. Aber gut, das Ende des Gesprächs war einfach, dass ich gesagt habe, nein, ich bleibe dabei, ein Witz ist ein Witz, ist ein Witz, ist ein Witz. Und es gibt ganz viele Leute, die über diese Sachen lachen wollen und gerne auch lachen und trotzdem keine Rassisten sind. Und für mich ist das Gedöns und dabei bleiben wir. Und dann sagte die irgendwann, ja, sie ist sowieso Antikapitalistin und Linksextremist. Das hätte sie mal zu Beginn sagen sollen, dann hätte ich gar nicht mehr weitergesprochen, weil ich weder mit Rechtsextremisten noch mit Linksextremisten an einem Tisch sitze. Und ja, da hast du auch gesehen, wir haben einfach nur ihre Agenda. Das ist auch genau das, was wir bei Habeck oder bei unseren Politikern, die sich da beschweren jetzt. Es betrifft einfach sie und sie haben ihre Agenda und was andere Leute denken, wie die darüber denken, da möchten sie gar nicht. Wir müssen alle besser werden und wir müssen alle mitnehmen, dass man dann natürlich nur so langsam ist wie der Langsamste, wenn man alle mitnimmt. Und die Gesellschaft muss ja, also das muss alles besser werden und so. Und seitdem wird die Gesellschaft ja immer schlimmer. Und zum Schluss dieses Gesprächs hat dann dieses eine Mädchen gesagt, ja, ich sollte mich jetzt nicht fühlen, als wenn man mir die Arbeit verderben will. Ich kann ja weiterarbeiten, nur eben nicht da. Worauf dann eben der Gastronom gesagt hat, entschuldige, es handelt sich hier immer noch um ein gastronomisches Unternehmen in dieser Kneipe und ihr müsst ja nicht kommen und das hat mit dem Verein nichts zu tun. Es ist einfach völliger Quatsch. Diesen beiden Frauen mit dem Antlitz einer evangelischen Pastorin, also die sind ja also die sehen ja alle gleich aus, die sehen ja immer alle so, sie haben immer irgendwie moosgrüne oder rostgoldene Haare, wo ich als Friseur schon gerne mal Hand anlegen möchte. Sie sind immer der Meinung, harte Arbeit ist scheiße, der Staat sollte sich um möglichst viel kümmern, was mich betrifft und deshalb habe ich auch Zeit und währenddessen kann ich dann eben Leuten ihre Arbeit verbieten oder ihnen vorschreiben, wo sie aufzutreten haben. Also das hat im Prinzip hat's überhaupt nichts gebracht. Ganz abgesehen davon, dass ich auch viel zu laut war. Ich werde ja diesen empfindsamen Seelen gleich immer viel zu laut, weil die ja denken, dass sie mit solchen Mails nichts anrichten. Und die
aber das sind keine empfindsamen Seelen. Das ist ein ganz großer Irrtum. Die sehen, die geben sich, die kommen daher. Das sind in meinen Augen, das ist jetzt, sorry, dass ich das jetzt so, vielleicht ist es zu hart ein bisschen, dann entschuldige ich mich dafür im Voraus schon mal, aber das, was man den Faschisten und den Nazis vorwirft, das haben die nur eingepackt in so eine verletzliche Seelchenmäntelchen. So, na, weißt du, in seinem kleinen Kostümchen, was die irgendwie aussehen lässt wie ein verletzliches, kleines, armes Mädchen. In Wirklichkeit sind es knallharte Faschisten, einseitig orientiert. Wenn jemand sagt, ich bin ein Linksextremist, ist er ja, also Extremismus ist ja verurteilenswert und außerhalb der Gesellschaft, der Grundrechte, der Grundordnung und alles das. Linksextremisten wollen den Staat zerstören, wollen unsere Existenz zerstören, aber das gleichzeitig am liebsten auf Kosten des Staates. Das heißt, der Staat bezahlt, dass man sich selbst vernichtet. Das ist Herr Habeck. Er wird bezahlt dafür, dass ich selbst vernichte und muss sich selber jetzt anzeigen und sich selber verklagen und dann sich selber eliminieren und in Luft auflösen. Whatever. Auf jeden Fall ist das so, dass die beiden, dass solche ich kenne die auch, ne? Und was du beschrieben hast, ist genau richtig. Die sind schon irgendwie so angezogen, dass sie trübe daherkommen, ja, irgendwie. Und dann verstecken sich in so einer, und das Einzige, worüber sie lachen, sind über ihre eigene Erfolge der Vernichtung. Das sind grundnegative, böse Menschen. Und wenn sie so weit sind, dass sie sich als Linksextremisten bezeichnen, sind sie extrem dumm, weil ich wüsste nicht, was Extremes gut ist. Also weder ist der Extrem-Wassertrinker, noch der Extrem-Sonnenbräuner, noch der Extrem-Fußnägelschneider gut. Das ist alles Quatsch. Extrem ist immer scheiße. Vielfältig, angemessen, ist alles richtig. Das ist einfach Quatsch. Auch Extremsportler, ja, sind in meinen Augen keine Vorbilder, sondern das sind Einzelfälle außerhalb des Normalen. Aber die meisten Menschen machen Sport, Turnen, es ist gut, dass man das macht und so weiter. Aber Extremsportler ist für mich außerhalb der Sportregeln. So, waren denn die beiden Damen, aber jetzt komme ich ja zur interessantesten Frage, denn darauf hatte ich mich am meisten gefreut, ehrlich gesagt. Du hattest ja gesagt, dass du mit ihnen sprichst und danach müssen sie aber sozusagen als Gegenleistung deine Show angucken. Haben sie das gemacht?
Ja, sie haben sich die Show angeguckt. Sie haben dann noch zwei Frauen dazugeholt, die Schwester von der einen und die Mutter von der einen oder so. Die saßen dann hinten links am Tisch und haben keine Getränke bestellt. Die Mutter, glaube ich, hat eine Eintrittskarte gekauft und die drei anderen saßen da so drin, glaube ich jedenfalls. Und sie haben keine Getränke bestellt, das heißt, du musst dir überlegen, rings um die herum war eine super Stimmung. Ich kam raus, die haben alle getobt und ich habe dann ganz nett gesagt, wir haben heute Abend Gäste und ich habe sie nicht, bin sie nicht böse angegangen. Ich habe nur gesagt, ich freue mich, wenn Menschen in meine Show kommen und versuchen wieder unideologisch zuzuhören, also nochmal einzuordnen, wenn da so viele andere Leute sind, die sich darüber amüsieren. Vielleicht stimmt da mit uns was nicht. Diese Chance nutzen die heute Abend und ich hoffe, dass sie dazulernen, dass es eben sowas geben darf und ob sie nun gefällt oder nicht. Es gibt genug Leute, denen es gefällt. Und ich hatte ja an dem Abend auch einen kleinwüchsigen, also Hannes hatte ich da und ich hatte einen Transjungen da und ich habe dann während der Show, also gleich zu Beginn, habe gesagt, so, guten Abend, meine Damen und Herren, was macht denn der Zwerg da drüben? Wer hat den denn da hingesetzt? So. Und alles hat getobt und dann habe ich gesagt, Zwerg, dürfen wir auch Witze machen über dich? Ich mache auch nur ganz kurze. Und der ganze Saal hat getobt und der hat so High Five. Ja. Und diese vier Spinatwachteln saßen in der Ecke und bewegten sich nicht, tippten in ihre Handys. Nach einer halben Stunde verließen zwei wohl den Saal. Die anderen beiden Trockenpflaumen blieben da. Und dann ging die eine noch zum Klo. Und ich habe dann weitergemacht und ich war dann nachher, ich kann das nicht abstreiten einmal, dass ich dann, ich werde einfach wütend und war auch total unglücklich über diese Situation. Ich bin der letzte Mensch, der sich über diese Leute, ich erhebe mich über keinen Menschen und zweifle immer an mir und so. Und der Abend ging dann gut zu Ende und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und der Hammer war, ich stand unter der Dusche und mir fiel die Schlussszene ein von dem Film Cabaret. Das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Ja. In dem Film Cabaret verabschiedet sich der zum Schluss, also das Nazi-Regime übernimmt ganz langsam immer mehr Macht und in Berlin sind immer mehr Nazis unterwegs mit Hakenkreuzen und so. Und die sitzen, also die Schlussszene ist von dem Film Cabaret, der Conferencier verabschiedet sich und sagt au revoir, die Show ist zu Ende, geht zurück und dann hörst du so einen Trommelwirbel und dann geht die Kamera, geht durch den Saal und geht in einen Spiegel und du siehst ganz verschwommen an fast jedem Tisch einen Nazi sitzen, die quasi diese Show beobachtet haben und sich ja eben nicht amüsieren wollten, sondern da waren, um zu zeigen, so, hier sind wir jetzt auch. Und genau daran musste ich denken dann am nächsten Tag in der Dusche, dann habe ich gedacht, die hatte ich bei mir in der Show gestern. Die hatten, was weiß ich, AfD, fuck AfD-Aufkleber, Regenbogengedöns, also diese ganze Queer-Ideologie oder wie immer das man das Gedöns auch bezeichnen will, davon hatte ich 4 Leute abgesandt bei mir in der Show. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass das Ganze, dass man ja diese Nazi-Vergleiche nicht machen sollte. Aber ich hab's auch nicht. Es ist mir einfach in den Kopf gekommen. Ich habe einfach gedacht, so, ich hatte gestern 4 Leute in meiner Show. Die hab ich weder in meinem Gespräch überzeugen können. Sie haben sich geoutet. Sie sind linksextrem. Sie haben gesagt, sie hätten, das haben sie übrigens auch gesagt, sie hätten wären einen Tag vorher auf einer Anti-AfD-Demo gewesen und einer der Leute, die auf der Bühne bei der AfD waren, wurden bei mir im Publikum gesichtet. Das hat mich dann eben auch schon verdächtig gemacht. Und deshalb haben sie sich jetzt dann in die Show geguckt, nicht um etwas zu gucken, ob das lustig ist oder nicht, sondern um noch mehr Argumente zu sammeln, um gegen mich vorzugehen. Und sie haben auch angedeutet, damit ist jetzt nicht Schluss. Also die werden auch an die Stadt gehen. Aber mich interessiert's nicht. Also ich suche mir dann eine andere Bühne und gehe wieder woanders hin. Aber es kommt jetzt das erste Mal aus meinem Mund, und zwar aus Erfahrung. Ich habe mich gefühlt, als säßen in meiner Show 4 Nazis und nehmen mich unter Beobachtung. 4 Menschen, die von sich überzeugt sind. Ihre Ideologie ist die beste. Alle, die da jetzt sitzen, müssen verhaftet werden, weil die alle falsche Witze erzählen. Und die dürfen hier nicht auftreten. Wir werden dafür sorgen, dass die woanders auftreten, weil das ist unser Verein und da wird nur Witze gemacht, wie sie es gerne hätten. Und die werden sich auch dieses Video ansehen. Und da habe ich mal getrost einen kleinen Gruß an euch. Legt euch gehackt. Fuck you if you can't take a joke.
Ja, ich würde noch was hinzufügen. Und zwar, die sagen ja auch immer Wissenschaftler, ne?
Genau.
Die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat, die Wissenschaftler haben, sie haben immer nie Belege dafür, aber die Wissenschaft und die Wissenschaft, jetzt sage ich dir eins. Weißt du, was die Wissenschaft noch rausgefunden hat?
Ich bin gespannt.
In den 60er, 70er Jahren waren die Frauen, die am besten im Bett waren, die Linken. Die haben alles mitgemacht. Französisch, 69, von hinten, von vorne, Tantra, Streichelerfahrung. Die Linken waren im Bett die allerschärfsten. Und da hast du manchmal gesagt, Mensch, also da haben damals Menschen gesagt, ich natürlich nicht, weil ich habe damit nichts zu tun, aber die haben gesagt, die Müsli-Alte, die nehme ich mit. Ja, weil dann gibt es von morgens nur ein Müsli, aber im Bett ist die richtig geil, die geht ab wie nix. Ich sag, ich erzähle das nur, wie das damals war. Ich kann das total nicht ändern. Ich sag nur, so war es früher. Und ich kenne ganz viele Leute, die das gesagt haben. Ich selbst hatte immer lange Beziehungen, glückliche Beziehungen, voller Gleichberechtigung. So, und manchmal auch was Kürzeres, aber trotzdem gleichberechtigt. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich berichte nur aus meiner Vergangenheit, aus meiner furchtbaren. So, in den 80er und 90er Jahren, da waren die am besten im Bett, diese Popperinnen, die aus ganz reichem Haushalt kommen und die das Kribbeln gespürt haben, wenn sie mit so ein bisschen Bad Boys zusammen waren.
Ja.
Die
haben
so Mühe gegeben, du machst dir keine Vorstellung. Draußen, im Knien, im Auto, whatever, da gab's alles. Könnte ich von berichten, will ich nicht. Aber Fakt ist, da waren die am besten im Bett und die Linken haben leider abgebaut. Über die 2000er und 2010er bin ich leider überhaupt nicht informiert. Ich habe auch keine Informationen darüber gefunden. Sprechen wir über heute. Richtig gut im Bett sind die Intelligenten. Das sind die, die, und jetzt kommt's ganz bitter, und das ist also Männerbefragung von, wie ihre Frauen politisch sind und wie zufrieden sie mit sexuellen Leistungen sind. Ja, Wissenschaft hat das bewiesen, ausgesucht. Familienministerium kennt das alles, weiß das natürlich. Am besten im Bett sind die, die konservativ rechts sind. Ach, weil die haben nämlich Bock auf Sex und Vögeln. Am schlechtesten im Bett sind diese Hohlbratzen, die sich für was Besseres halten und die ganze Zeit rumlabern und mich stinklangweilige Geschichten erzählen, die jeder Substanz entbehren. Die sind am schlechtesten im Bett. Und deswegen muss ich jeden jungen Mann auch davor warnen. Und das Gleiche gilt übrigens andersrum natürlich auch für die Trans, für die Transen, für die Schwulen, für alles das gilt das auch. Das kann man, jeder in seinem Bereich soll das gerne prüfen. Und wenn es gegenteilige Meinungen gibt, wenn man sagt, ich habe hier eine Granate im Bett gefunden, ist leider linksradikal, dann möchte ich es gerne wissen, damit ich die Wissenschaft überzeugen kann, dass das ganz ungerecht ist, was da in die Welt gesetzt wird. Aber Die Rechten sind Granaten im Bett, Männer wie Frauen.
Also wenn ich mir das anhöre, dann bleibt mir nicht übel bei diesen beiden Frauen, die die Ausstrahlung einer lesbischen Handarbeitslehrerin hatten.
Da hatte aber nicht aus den 60ern.
Nein.
Weil da hätten sie es dir mit den Nadeln besorgt, das ist vorbei.
Nein, die beiden, die, weißt du, was die waren? Die waren nur das Bett. Die waren nur das Bett. Ein altes Kopfkissen. Ja. Irgendwas Verranztes, was da ewig rumliegt. Und ich muss dir auch sagen, ich habe eine Statistik gesehen, also eine Statistik, ein Sozialwissenschaftler. Und wir wissen ja jetzt, dass man diesen Leuten nicht trauen darf. Vor allen Dingen nicht, nachdem ich da mit dieser Sozialwissenschaftlerin gesprochen habe. Vielleicht hört man aber auch nur das, was man hören will. Weil ich habe einen Sozialwissenschaftler gehört, ich muss dir diesen Vortrag nochmal schicken, der hat so die Gesellschaft auseinandergenommen, wie sie ist, und hat dieser neuen, diesen neuen queeren und ja, was ist denn das eigentlich? Linke Aktivisten, also diese Leute, die hat er beschrieben. Und er hat gesagt, zu den Männern, die Männer aus dieser Szene, die sehen immer äußerst feminin aus. Die haben weiche Gesichter und feminine Züge. Und er stellt dann den Bezug her und sagt, naja, das sind auch viele Männer, sind von alleinziehenden Müttern aufgezogen worden. Und deshalb fehlt ihnen natürlich irgendwie das männliche Bild. Das ist jetzt sehr spekulativ, aber ich fand es lustig. Und ich habe dann gedacht, ja, das stimmt wirklich. Diese Aktivisten, du hast das ja neulich dieses Video gesehen mit Julian Reichelt, ja, wo Julian Reichelt an so eine Demo gegangen ist. Und da waren lauter so junge Männer, die sahen alle aus wie Trans.
Das war irre, oder?
Ja, aber lass uns das beimachen. Die sahen aus wie Transmänner alle. Ja. Und dieser Sozialwissenschaftler hat dann die These aufgestellt, dass diese Männer alle Bärte haben. Das stimmt auch. Die haben alle Bärte. So kleine Vollbärte oder so, das haben die, damit sie ihrem Antlitz noch irgendetwas Männliches verleihen können. Und wenn es ganz rund gehen soll, dann lassen sie sich von oben bis unten tätowieren. Das haben sie auch noch gerne. Also da musste ich so drüber nachdenken. Ich habe sehr gelacht, als ich das gehört habe. Das stimmte natürlich längst nicht alles, aber teilweise war das schon, wo du so dachtest, ja.
Und dieses Video, muss ich echt sagen, dieses Video, das war wirklich skurril. Also es war deswegen skurril, weil es, für die, die es nicht gesehen haben, guckt es euch unbedingt an. Julian Reichelt geht, ist eingeladen irgendwie, ich weiß nicht, in Berlin bei der Jungen Union, irgendwie sollte er einen Vortrag halten oder so. Und dann waren aber vor dem Veranstaltungsgebäude stand die Antifa. Und dann haben die komischerweise immer Alerta, Alerta, Antifaschista. Also haben da plötzlich Spanisch gesprochen. Warum sprecht ihr Spanisch? Versteht doch keine Sau. Was soll das? Das war das eine. Und dann ist Julian Reichelt hin und hat einen von diesen Menschen, der so eine Fahne da gehalten hat, so ein ganz freundlicher Mensch eigentlich vom Gesicht her, und fragt ihn, ja, sag mal, warum seid ihr denn heute hier? Und dann brüllt er den mit hysterischem Blick und hysterischen Augen an. Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta. Und dann noch diesen zweiten Spruch, den sie auswendig gelernt hatten, irgendwie, Reich hält, jetzt reicht's oder so, ne? Das war so dermaßen albern. Und keiner aus dieser Gruppe, der Reichelt hat dann jeden gefragt, keiner aus dieser Gruppe konnte einen Satz sagen. Die haben nur ihre 2, 3 Claims gehabt und die haben immer Alerta, Alerta, Antifaschismus. Wie bekloppt muss man sein? Also, warum reden die Spanisch oder ist das gar kein Spanisch? Ich weiß.
Ja, pass auf, das sind Sprechpuppen. Kennst du noch Sprechpuppen?
Ja.
Die hatten hinten so einen kleinen Plattenspieler. Nein, die hatten früher so einen kleinen Plattenspieler im Arsch.
Ja.
Dann konntest du den aufmachen, da war so ein kleines Ding drin. So eine kleine, runde Scheibe aus Kunststoff.
Total irre.
Kann man erinnern. Und dann haben die geplappert. Die haben das geplappert, ja, was man denen in den Arsch geschoben hat, quasi. Ja. Die hatten tatsächlich echt so ein kleines Laufwerk. Und das ist jetzt nicht satirisch gemeint. Diese Puppen hatten wirklich so ein Laufwerk. Und da waren, weiß ich noch, in Knallrot, in Knallgrün, in Knallpink, hatten die so kleine Plastikschallplatten, die hat man da reingelegt. Und dann sagten die das, die plapperten. Das waren so Plapperpuppen, also Sprechpuppen. Und man hat denen irgendwas in den Arsch gesetzt. Und das haben die dann gesprochen. Aber ganz abgesehen davon, muss man ja ganz ehrlich sein, so lustig, wie es dann war. Erstens, was macht das mit einem Menschen wie Julian Reichelt, wenn du da hingehst und du wirst mit einem Mal von so einer Meute, die wirklich noch nichts im Leben erreicht hat, wirst du dann für Person non grata erklärt. Man möchte nicht mit dir reden. Wenn das die Welt ist, in der wir leben sollen, dann wird es aber ganz, ganz, ganz kräftig sein,
dass wir drehen. Und er hat dann natürlich auch, das muss man sagen, er hat dann gesagt, ja, und na klar, alle mit Nasenring.
Ja.
Das ist schon, das entbehrt nicht einer gewissen Grundhumoristik, aber es zeigt halt, wo die Welt hingeht. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, Das ist, weißt du, was ich manchmal denke? Ich denke manchmal, ich möchte die ganze Scheiße einfach sein lassen. Ich möchte einfach alles verkaufen, ich möchte einfach weg, ich möchte meinen Frieden haben, meine Ruhe haben und möchte schöne Sachen machen und lustige Sachen machen und mit guten Menschen zusammen sein. Es ist so dermaßen ermüdend und diese Menschen, von denen wir da sprechen, die sind so unsäglich, einseitig, dumm und sind ganz traurige, kleine, trockene Figuren, die tatsächlich kein frohes Leben haben, die kein Glück haben. Wir waren neulich beim Vollplayback-Theater, habe ich dir erzählt.
Ja.
Das ist für mich ein, wie soll ich sagen, das ist eigentlich Blödsinn, das ist eskalierter Quatsch. Aber das ist so geil und es war so erleichternd, da zu sitzen und zu lachen und Popcorn zu essen und ein Alsterwasser zu trinken. Und es hat so Spaß gemacht und die Leute waren so gut drauf. Und das waren Leute aller, das waren, da waren Linke, wahrscheinlich auch Rechte, Mittlere, Grüne, Gelbe, Dicke, Dünne, Schwarze, Gelbe, alles, da war alles dabei, was es an Menschen gibt. Und wir haben alle zusammen gelacht, weil das, was die da vorne gemacht haben, war scheiße komisch. Und das ist das Lebensgefühl, von dem ich rede. Das ist das Lebensgefühl, wo ich hinkomme. Mich interessiert doch ein Dreck, ob der schwul ist, ob er nicht schwul ist, ob er grün ist oder nicht. Mir scheißegal. Mach, was du willst, aber lass mich zufrieden mit deiner blöden Philosophie. Und wenn wir diskutieren wollen, diskutieren wir. Dann hörst du mir zu und ich höre dir zu und dann probieren wir, was zu lernen. So viel, wie ich lese, auch von der anderen Seite. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich hatte eine schöne Idee. Ich hatte neulich Abend keine Zeit, unsere Late-Night-Show zu machen. Und da habe ich gedacht, ich mache Folgendes. Ich setze mich hin und sage, ja, heute schönen guten Abend. Heute machen wir mal eine Stunde lang und ich erzähle euch nur positive Dinge über Robert Habeck. Dann habe ich gedacht, ich finde so 10, 15 Punkte und danach schweige ich einfach. Und die können sich im Chat weiter unterhalten und so. Dann habe ich gedacht, war eine lustige Idee. Du wirst es mir nicht glauben. Ich habe nichts gefunden, außer eine einzige Sache, nämlich das, wo jemand geschrieben hat, wer hätte das gedacht? Der Robert Habeck hat in Schleswig-Holstein dafür gesorgt, dass der Transport von Windenergie, also durch Windenergie entstandene Energie, dass der schneller voranging in Richtung Süddeutschland als eigentlich geplant. Man hat 4 Jahre geplant, er hat irgendwie in 2 Jahren das auf die Reihe gekriegt. So, das ist das Einzige. Ich habe sonst ohne Scheiß nichts gefunden, das irgendwie Hand und Fuß hat, irgendeinen Beleg hat, irgendeinen Sinn macht. Nichts. Und da habe ich die Sendung nicht gemacht, weil ich kann nicht jetzt 60 Minuten schweigen.
Da hatte nicht irgendjemand auch gesagt, wenn Sie in Schleswig-Holstein so viel geschafft haben, gehen Sie doch dahin zurück.
Ja.
Irgendjemand hat das gesagt. Ja, also, naja, ich meine, wenn du dir den Grünen Parteitag anguckst, da wurde er ja gefeiert und gelobt und was weiß ich. Aber diese Rede hat es ja auch ein bisschen in sich gehabt. Er hat ja gesagt, wir möchten, komm nicht mehr drauf. Was hat denn
er hat gesagt, wir haben den Strom grün gemacht und jetzt machen wir ihn billig.
Ja, hat er gesagt?
Und dann hat Frau Baerbock, hast du die Dönerpreisrede gehört von Frau Baerbock? Aber weißt du, was das Schlimme ist? Wir lachen darüber. Und es ist eigentlich nicht komisch, weil wenn jemand eine Rede, ich habe das heute Morgen ein bisschen ausführlich bei mir schon gemacht, wenn jemand eine Rede hält, allen Ernstes, um Menschen zu emotionalisieren und zu überzeugen, dass sie einen gut finden, ja, und er hält eine Rede und sagt, die Kinder früher, da gab es die armen Kinder, die konnten sich den Eintritt nicht leisten ins Schwimmbad oder ins Kino, ja, das waren die armen Kinder und heute können sich die Kinder nicht mal einen Döner leisten. Was will uns diese Aussage sagen? Das ist hanebüchender Unfug. Das hat nichts, das hat keine Bewandtnis. Das ist ja so, als ob es wäre, dass unsere Kinder unbedingt am liebsten Döner wollen, egal was es kostet, und dass ihnen der Schwimmbad und das Kino nicht mehr so wichtig ist, sondern heute ist das Döner das Wichtigste. Für wie dumm hält die uns und unsere Kinder? Wie kommt sie auf die und was ist das für eine Aussage und was hat das mit den Problemen der Welt zu tun? Wir haben irrsinnige Probleme in diesem Land, überall an allen Ecken und Enden und zu, weiß ich was, 50, 60, 70% sind die Grünen dran schuld mit ihrer Ideologie und dann kommt sie an und erzählt uns einen über Dönerpreise und will es, keine Ahnung, dem türkischen Dealer in die Schuhe schieben oder was?
Aber was ja auch das Problem ist, ich meine, wenn man sich das nicht leisten kann, warum sagt man denn das auf so einem Grünen Parteitag? Denn letzten Endes ist es ja so, das Einzige, was da hilft, ist Geld sparen, Steuern runter und Waffenexporte aus. Und man, die schmeißen das, also das ist ja immer, die verteilen ja das Geld wirklich nicht mit einer Gießkanne, sondern mit einem fetten Wasserschlauch.
Wieder Ukraine, weitere 200 Millionen oder so und dann noch plus diese ganzen Waffen, die ja auch alle Geld kosten. Das ist doch irre, da stimmt doch im Kopf was nicht mit denen.
Nein, stimmt auch nicht, da stimmt auch was nicht. Ja, aber wo wir gerade wieder dieses unsägliche Thema haben, sollten wir vielleicht mal über unsere Zuschauer und Zuhörer reden. Da sind ja viele da und da muss ich dir sagen, ich soll dir Grüße bestellen aus Mannheim. Da hat mich jemand angesprochen, Regensburg waren 2 Leute, die gesagt haben, schönen Gruß an Boris. In Regensburg, überleben wir. Wo war ich noch? In Marburg. Schöne Grüße. Ja, also überall sind, es sind überall Zuschauer und Zuhörer aus unserem Podcast. Und wir haben die 3500er Marke geknackt und wir haben unendlich viele Kommentare. Und da möchte ich mal sagen, ihr Lieben, wir lesen die alle, sowohl Boris als auch ich. Aber wir können da nicht drauf antworten. Also das schaffen wir nicht mehr. Deshalb einmal danke, danke, danke für eure Komplimente. Da freuen wir uns drüber. Und nochmal soll klargestellt sein, dass das, was wir hier tun, einfach nur ein Gespräch ist zwischen uns beiden, wo jeder ja zuhören darf. Wir freuen uns auch, wenn jeder zuhört. Aber deshalb, wir haben halt keinen Plan, was man machen kann. Natürlich lag es jetzt auf der Hand, dass ich über das Gespräch spreche, über das, was ich da neulich mit den beiden evangelischen Pastoren, die Töchtern da gesprochen habe, dass ich das natürlich jetzt erwähne und darüber rede. Das war klar, aber ansonsten reden wir einfach so drauf los. Und deshalb ist es nicht möglich, diese ganzen Themen in Kapitel einzuteilen, zum Beispiel, was uns angetragen wurde von Seiten der Kommentare. Macht doch Kapitel.
Was eine im Prinzip ja eine gute Idee sozusagen ist, wenn man sich orientieren will. Aber blöderweise ist die Idee dieses Podcasts und das wir machen, ist eben total orientierungslos. Und eigentlich ist es so, ich habe das da, glaube ich, auch drunter geschrieben, dann bei dem netten Menschen, der das geschrieben hat, dass es total fehlleiten würde. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel heute drunter schreiben, wir reden über die zwei Mädchen, die Kritik geübt haben, dann haben wir heute geredet über Amerika ganz, ganz viel. Dann haben wir heute geredet über die Erlebnisse, die ich hatte, die du hattest sozusagen unterwegs und im Lauf der Woche. Und selbst wenn man die einzelnen Themen dann noch reinschreibt, ja mit, keine Ahnung, ich habe hier gearbeitet, das gemacht, das Wetter ist schlecht. Das zeigt nicht, was der Inhalt unseres Podcasts sind, nicht die Themen, sondern, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber sind wir. Also wir sind der Inhalt des Podcasts. Und was wir hier uns von der Seele quatschen, ist der Inhalt des Podcasts und eigentlich nicht die Themen. Also ich glaube, wir könnten auch das Mannheimer Telefonbuch vorlesen oder das Regensburger natürlich. Und auch das würden wir wahrscheinlich irgendwie so hinkriegen, dass wir was zu gackern hätten und dass wir irgendwie das
Spaß dabei machen. Ja, und was auch, wir hätten Spaß dabei.
Ja.
Und ich sage ja auch, was muss auch nochmal gesagt werden, dass zu Beginn dieses Podcasts habe ich den ja geschnitten. Ich habe den durchgehört und habe den geschnitten. Und dann kommt man manchmal ins Hadern. Dann zensiert man sich mit mal selber. Also muss man das so sagen? Das kann man auch so verstehen. Ja, das schneide ich raus. Und dann hat diese Schnippelei 3 Stunden gedauert. Und jetzt ist das einfach so. Meine Meinung, und das ist, glaube ich, auch deine, man darf in diesem Land sagen, was man will. Die Konsequenzen sind uns wurscht. Denn wir sind einfach zwei weiße alte Männer, die einfach etwas sich erzählen und ich höre mir das später nicht mehr an. Das muss auch nicht stimmen. Es ist einfach ein Gespräch, wie es an Küchentischen regelmäßig stattfindet, auch an Stammtischen. Und wir zensieren uns da nicht selber. Wir sprechen das alles einmal drauf und ich höre mir das nicht mehr an. Ich mache nur die Anfangsmusik und die Schlussmusik drauf. Und dann alles andere lassen wir drin, das werdet ihr gemerkt haben bei irgendwelchen Pannen, die wir hatten in letzter Zeit. Also wird nicht geschnitten und wird auch gar nicht mehr angehört. Wir unterhalten uns einmal und manchmal ist es auch so, dass wir sagen, oh, das war aber scheiße jetzt, wir haben nur gemeckert. Aber dann sind die Kommentare oft am positivsten. Vielleicht sollten wir mal was Lustiges erzählen und ich habe eine lustige Geschichte, lieber Boris. Ich habe eine ganz, warte mal, ich muss mal eben was holen. Sekunde.
Ja, ich würde in der Zeit die Lücke sozusagen füllen und auch nochmal sagen, ich bedanke mich ganz ernsthaft, von ganzem Herzen bei euch für die Kommentare und für das, dass ihr mitmacht. Und wir haben, glaube ich, dieses Mal so viel gehabt und so schnell, wie wir noch nie hatten. Ich habe irgendwie 3800 Views hier gehabt auf der gefilmten Version und nochmal 300, 400 oder so auf der, die man nur gehört hat. Und mich macht es total stolz. Ich mache das so gerne mit Kai und in den ganzen letzten Jahren ist, also man fragt mich immer, ne, hast du einen Freund oder wer sind deine Freunde? Und ich habe eigentlich keine Freunde, ich habe nicht viele Freunde, aber Kai ist wirklich mein, wie soll ich sagen, Seelenbruder und mein Freund. Und deswegen bin ich total stolz, dass ich das hier machen kann. Das macht total Spaß. Ich höre das auch danach, jetzt, wenn wir es gemacht haben, nicht mehr an, aber tatsächlich ganz oft höre ich unseren eigenen Podcast beim Joggen. Und jedes Mal denke ich, wie geil ist das denn? Was für ein toller Podcast ist das denn? Und wie unterhaltsam ist das? Und manchmal denke ich, haben wir ein bisschen überzogen, haben wir ein bisschen zu viel hier und da gemacht. Und dann lese ich eure Kommentare. Und es gibt ganz wenig, ich habe das jetzt mit meinen privaten Sachen, habe ich das auch und Kai mit seinen Sachen ja auch. Es gibt das ganz selten in dieser YouTube-Szenerie, dass so viele Menschen so viel Positives immer wieder drunter schreiben. Und ich möchte euch bitten, in dieser Scheißzeit, ist das für uns ein Signal, weiterzumachen, und schreibt es einfach weiter. Ich like das, ich gucke das, ich lese mir wirklich durch, ich kommentiere manchmal und ich like das auch immer. Das mache ich jetzt nicht systematisch, sondern ich mache es wirklich von Herzen und finde das wirklich, ich finde es toll, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht, dass ihr das auch manchmal den Quatsch mitmacht sozusagen und dass ihr euch damit auseinandersetzt. Und ich finde auch kritische Kommentare gut, wenn sie nicht eindeutig ausgelegt sind, um einen von uns irgendwie zu diffamieren, wobei meistens bin es ja dann ich, dann löschen wir das auch einfach, weil ich das nicht in Ordnung finde. Ich finde nicht in Ordnung, hinzugehen und irgendwie Quatsch zu erzählen und einfach nur zu diffamieren.
Aber ich muss, also ich bin zu früh reingekommen, du hast mich gelobt. Danke dafür. Ich habe auch beim letzten Mal, ich lösche tatsächlich selten, und beim letzten Mal waren zwei Kommentare, der eine ist, glaube ich, noch drin, und den anderen habe ich aber schon gelöscht. Das sind so doofe Kommentare. So, einer hat geschrieben zum Beispiel, ach nee, das war mein Podcast, meiner. Meine Kolumne, okay, Ray aus dem Häuschen heißt die, ja. Ja, und diese Kolumne, da hatte jemand geschrieben, an dem Text ist so viel falsch. Und ich wusste das auch, dass an dem Text viel falsch war. Aber es war lustig. Und ja, sowas lösche ich dann. So, kommen wir jetzt zu der Geschichte, zur schönen, lustigen Geschichte. Weißt du, was das ist?
Warte, muss ich meine Brille aufsetzen? Ah, ein Harry Potter Zauberstab.
Ja, und der, blöderweise ist der jetzt kaputt, aber der leuchtet auch.
Ah.
So, ja. Und das ist eine Kerze.
Ja.
Die kann man mit diesem Zauberstab eigentlich anmachen, aber das ist irgendwie kaputt gegangen. Wir müssen das umtauschen. Aber ansonsten ist es toll. Jetzt stell dir vor, wir sind im Baumarkt und ich sehe diese Kerze. Und sagt zu meiner Tochter, guck mal, Valentina, das sind Kerzen, die kann man aufhängen. Und da sagt die, oh, das sieht ja aus wie bei Harry Potter, da fliegen die Kerzen, die kann man so unter die Decke hängen und dann macht man die mit diesem Zauberstab an. So, ja. Eigentlich müsste die jetzt angehen. Müssen wir umtauschen. Aber kann ich trotzdem empfehlen. Und ich habe die dann alle an die Decke gehängt. Mit Klebeband, mit doppelseitigen Teppichklebeband.
Ah, it's no good.
So, pass auf, jetzt liegen die alle unter der Decke. Die haben alle überm Bett. Und die haben alle geleuchtet. Die hängen da alle so. Und dann sind die über Nacht, sind die so. Ganz langsam sind die runtergegangen. Und dann komme ich morgens ins Schlafzimmer, ins Kinderzimmer. Und meine Tochter liegt so im Bett. Hier eine Kerze. Und ich sage, oh mein Gott, das sieht aus, als wenn wir die aufgebahrt haben. Und dann mit Valentina war. Und ich sage, was ist denn mit den Kerzen passiert? Ja, die sind wohl alles, keines abgefallen. Die sind einfach nur runtergekommen. Die hingen vorher unter der Decke, die sind über Nacht ganz langsam runter. Und Valentina hatte hier eine Kerze und da eine Kerze. Und das Schönste war, dass Valentina die Augen aufschlägt und sagt, ich muss hier raus, das sieht aus wie ein Ritual. Ich habe so gelacht. Naja, und jetzt ist das kaputt. Jetzt müssen wir die ganzen Kerzen wieder abnehmen und das umtauschen. Aber wir kaufen das normal, in der Hoffnung, dass das ein Montagsgerät war. Das ist sehr schön. Gibt es übrigens auch einen kleinen Moment?
Ja.
Ah. Ich war noch nicht so weit, aber gibt es auch einen kleinen.
Ach, guck mal an. Und dann kannst du die so mit dem Zauberstab anmachen.
Ja, also diese hier hat einen normalen Schalter, keinen Zauber, ja. Aber die anderen macht man mit dem Zauberstab an.
Ist es nicht herrlich, vor Weihnachten nochmal so richtig was Lustiges und Romantisches untergebracht? Da muss man ehrlich sagen, mehr geht eigentlich jetzt nicht. Also es ist toll, wir kommen langsam richtig in Weihnachtsstimmung.
Ja, ich mag ja auch Weihnachten. Weihnachten ist tatsächlich echt mal meine Lieblingsjahreszeit. Hier wurden auch schon Kekse gebacken.
Ja.
Wir sind dieses Jahr tatsächlich sehr früh. Und ich habe im Dezember ausreichend zu tun, ich will nicht jammern, und dadurch mehr Zeit, auch zu Hause. Ich habe zu Hause tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Ich werde meine Mutter holen aus Osnabrück und dann verbringen wir hier die Weihnachtszeit zusammen mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter. Und das wird ganz schön. Und mein Ex-Mann kommt, Thorsten, der wird auch kommen. Und ja, wir sind alle hier und feiern schön zusammen Weihnachten. Das ist sehr schön.
Das ist herrlich. In der Zeit würde ich mich drum kümmern, hier unser Studio aufzubauen. Du warst ja gestern hier. Das wird Schritt für Schritt. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen.
Ja, das muss ich sagen, das war ganz grandios, das ganze Gebäude ist, es ist schon ein Fest. Ich meine, es steht voller Asiatika, das ist ein Wahnsinn, was da drin steht. Da stehen ja lauter so asiatische Skulpturen drin und so und das Studio ist perfekt. Ich war schon sehr neidisch. Black Magic, Black Magic, Black Magic. Für den Nicht-Kenner, das sind teure Kameras und teures Equipment. Es war perfekt eingerichtet. Und vor allen Dingen war es hatte nicht so diese kalte Atmosphäre, die es manchmal hat in Studios, sondern es war wie ein Wohnzimmer. Es ist wie ein
Das haben wir, also wir kriegen noch eine schöne LED und so dazu, damit man auch schöne Hintergründe machen kann und so. Aber da haben wir, ja, das wird so mein Dezember sozusagen werden. Und das wird dann auch mein Weihnachtsgeschenk sein. Und dann hoffe ich, dass das richtig losgeht und dass die Menschen Freude haben und dass wir ein bisschen Glück und Freude verbreiten können. Denn es sind ja bald Wahlen. Und ich glaube, rechtzeitig zur Wahl muss man den Menschen ja etwas anbieten.
Ja,
so.
Natürlich.
Ja.
Natürlich. Und ich meine, der Sender, was ihr da macht, soll sich ja auch um Hamburg drehen. Und das finde ich falsch. Ja. Ich habe euch ja ein bisschen belauscht. Ich bin nämlich zu früh gekommen. Das ist schon mal sehr selten, dass ich zu früh irgendwo hier hinkomme. Aber ich
überhaupt, dass du zu früh kommst, ist ja ganz unangenehm. Das
muss man genau sagen. Und ich habe dann ja auch ein bisschen mitbekommen. Und was ich toll fand, es fiel dann dieser Begriff, das wollte ich dir noch sagen. Ja, guck mal, aus Liebe zu Hamburg, Hamburg Live. Also das ist schon toll. Es fiel dann dieser Begriff Party Patrol. Ich habe das ganz vergessen. Damit hat Hamburg 1 in den 90ern, war das die 90er, ja, ne, riesige Erfolge gefeiert. Ja. Da sind die dann nachts mit einer Kamera raus auf die Partys und haben die Stimmung eingefangen. Und ich weiß, ich war da immer mit Olivia Jones.
Ja.
Und wir sind immer, Olivia Jones und ich sind immer abends ausgegangen zusammen auf diese Partys. Wir brauchten gar nicht uns anstellen. Da gab es immer lange Schlangen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Lange Schlangen und VIP-Listen und so. Und wir standen immer auf der Liste. Wir brauchten uns nie anstellen. Wir kamen immer sofort rein. Aber sobald wir drin waren, war Olivia verschwunden, weil immer die genau wusste, da ist irgendwo Party Patrol mit einer Kamera. Und dann hat die sich gedacht, die ist ja so kamerageil. Und dann hat die sofort da reingegrinst und gelächelt. Und ich war nicht mehr gesehen. Ich hatte riesige Pappwimpern und knallgrüne Augen, wie ich das heute ja auch manchmal noch habe. Und ich war aufgebrezelt bis zum Gehen nicht mehr. Aber gegen Olivia war man einfach eine Null. Man war so ein Zwerg, man wurde nicht gesehen. So konnte ich nämlich dann auch ein bisschen... ach, das ist eine schöne Sache, die erzähle ich dann noch. Und das war meine Zeit mit Party Patrol. Das war ein ganz tolles Konzept.
Kann man heute, glaube ich, nicht mehr machen, weil heute ist ja Party Patrol immer gleichbedeutend mit irgendwelche Leute, die mit Messern rumfuchteln oder irgendwie Scheißdreck machen. Da habe ich echt Angst. Also wir haben das mal getestet schon. Wir waren mal nachts unterwegs mit der Kamera auf St. Pauli. Und du glaubst nicht, wie schnell und wie aggressiv da Menschen kommen, die sich vor die Kamera drängeln, völlig respektfrei. Weißt du, du stehst immer da und denkst, Alter, ich will weder dich sehen, noch deine scheiß Sprache hören, noch möchte ich irgendwie da dich als Poser irgendwie, und ich so, du wirst nie irgendwas werden und irgendwo ins Fernsehen kommen, du bist total uninteressant und nicht mal lustig und nicht mal albern und so. Aber da gibt es unglaublich viele von. Und dann ist es ja so, dass wenn die noch getrunken haben, dann werden die alle noch immer schlimmer und in den Clubs drin. Es gibt in Hamburg noch immer ein paar gute Clubs. Aber auch da ist es so, dass die Entspanntheit der 80er, 90er Jahre gibt es nicht mehr. Deswegen muss man wahrscheinlich das heute, also heute ist so ein Partypatrol, ist glaube ich nicht mehr machbar. Was heute sicher machbar ist, einfach Veranstaltungen. Also einfach zu sagen, wo kann man heute hingehen und ein bisschen davon zu berichten und so. Aber das musst du sehr, wie soll ich sagen, sehr von hinten und sehr vorsichtig machen. Früher sind die ja mit großen Kameras und Licht losgelaufen.
Genau.
So, heute musst du es eigentlich mit dem Handy machen, unauffällig.
Du wusstest immer genau, wo die waren. Und das hat Olivia natürlich immer gesehen. Oh, da hinten ist eine Kamera, da muss ich hin.
Genau.
War ja immer schon, die wollte immer dahin, wo sie heute ist. Und da hat sie hart für gearbeitet, sei ihr auch gegönnt. Aber ich bin dann nachher nicht mehr mit ihr weggegangen, weil mit mir hat ja keiner geredet. Und ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt. Aber was mir vorhin jetzt nochmal eingefallen ist, ich hatte mal ein Gespräch mit einem von diesen Kleinwüchsigen, die ja hier in Hamburg auch eine Bar haben, die heißt Minibar.
Ja, die Minibar, genau.
Die ist im Hafen, wie heißt sie, in der Hafen City. Und ich habe dann davon erzählt, dass ich geschminkt im Auto gesessen habe. Ich bin, glaube ich, in dieses Theater gefahren, dessen Namen uns nicht einfällt. Und war geschminkt und... Ich habe mich dann immer so unwohl gefühlt, weil die Leute sich dann über mich lustig gemacht haben, wenn man dann an der Ampel nebeneinander stand. Haben wir neulich ja auch wieder irgendwo erlebt. Da stand neben uns einer an der Ampel, der hat so rübergeguckt und hat dann die Augen ganz weit aufgerissen, weil ich auf dem Beifahrersitz saß mit meinem riesen Make-up. Der hat dann so gemacht. So. Aber das ist ja nicht immer so. Und irgendwie fühlte ich mich damals, ich fühlte mich immer so doof, wenn ich den Leuten nicht erklären kann, warum ich jetzt so aussehe. Ich stehe ja an der Ampel und bin auf dem Weg zur Show, bin selber am Steuer und dann guckten die so rüber in mein Auto. Habe ich immer zugesehen, dass ich nicht neben denen an der roten, neben anderen Leuten an der roten Ampel stehe, sondern immer so ein bisschen versetzt oder so. Weil mir das unangenehm war. Und das habe ich mal einem kleinen Wüchsigen erzählt. Und dann hat der gesagt, guck mal, siehst du, du halt bist geschminkt, aber wir sehen immer so aus. Wir werden eigentlich immer so angeguckt. Wir werden einfach immer so. Das ist schon etwas, was mir nahegegangen ist, wo ich dann gedacht habe, ja, dann war also das Gefühl kenne ich, dass man so angeguckt wird und man ist der Meinung, man muss sich dann erklären und aber ja, man fühlt sich dann irgendwie nicht gut und so. Aber letztendlich wird das immer so sein. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die man dazu drillt, nicht hinzugucken, wenn man etwas Ungewöhnliches sieht, ist auch nicht in Ordnung. Also man muss sich dann dickes Fell wachsen lassen.
Kennst du die Geschichte von dem kleinwüchsigen Menschen und mir auf AIDA, wo ich fast rausgeflogen wäre?
Nein.
Pass auf. Ich habe genau das gleiche Gespräch, was du gerade erzählt hast, hatte ich ziemlich am Anfang von meiner AIDA-Karriere. Und zwar mit jemandem, der an Bord war. Und ich saß da, es waren irgendwie Proben und ich war noch nicht so richtig drin im ganzen Geschäft, habe mir so ein bisschen Proben angeguckt und habe mit Kollegen gesprochen und so. Und dann ging da ein Kleinwüchsiger längs. Und der kam dann zu mir und fragte, ja, ich bin kleinwüchsig, ich sag, sehe ich. Und ich wollte mal fragen, ob ich Plätze reservieren kann. Und dann sage ich, das tut mir total leid, Plätze werden hier grundsätzlich nicht reserviert, aber pass auf, ich organisiere das für dich. Und aber kann ich, also ist es total, ist es okay, wenn ich das irgendwie lustig mache und unterhaltsam? Und ist das okay, wenn ich das so mache, dass ich natürlich irgendwie auf deine Kleinwüchsigkeit anspiele? Kein Problem. Okay, dann hatte ich ja diese Primetime eingeführt und so. Und dann gab es dann abends diese, war es abends so, dass ich dann eingeladen war in der Primetime, haben wir ein bisschen über Entertainment geredet und so, ne? Und dann kam, also er wollte gerne die Show von vorne sehen, weil er halt hinten immer und dann immer stehen ist auch scheiße.
Ja, natürlich.
Und dann war ja nach der Primetime, erinnert, der Primetime ist ja, dann kommt ja die zweite Show. Also erste Show, dann kommt die Primetime, dann kommt die zweite Show. Und dann war das so ziemlich zum Ende der Show. Und dann sage ich, ja, meine Damen und Herren, noch was. Oh, was sehe ich denn da? Mensch, komm doch mal her. Hier, nee, dich meine ich. Du, komm doch mal her. Nein, du, du siehst doch so klein aus. Komm mal her, komm mal nach vorne. So, dann kam der nach vorne. Ich meine, das war jetzt also ein bisschen abgesprochen natürlich, aber er wusste nicht, was passiert. Ich habe nicht gesagt, was ich mache. Dann kam der nach vorne, dann habe ich auf die Bühne geholt und habe gesagt, du, sag mal, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Und der was? Ja, das bringt Glück. Kleinwüchsige Menschen in den Arm zu nehmen, bringt Glück. Das ist eine asiatische Weisheit. Und er, ja, dann habe ich ihn in den Arm genommen auf der Bühne und dann habe ich gesagt, kleinwüchsige Menschen sind was ganz Besonderes, weil die immer im Licht stehen und weil sie es so schwer haben auf der einen Seite und zweitens, also hast du es schwer, weil du viele Sachen eben nicht für sie gebaut sind und so, aber sie stehen immer im Licht. Und ich finde eigentlich, dass du, also erstens, du bist was Besonderes im positiven wie im negativen Sinne, was Besonderes, ja. Und ich finde, du hast es verdient, dass du heute Abend mal hier in der Mitte sitzt. Und dann habe ich auch die erste Reihe gezeigt und habe zu den Leuten da gesagt, wer macht den Platz frei für meinen kleinen Freund? Daraufhin hat sofort 5 Leute waren bereit aufzustehen. Er hat einen Platz gehabt in der allerersten Reihe in der Mitte. Ja. Und dann habe ich hinterher, dann dauerte das irgendwie 2-3 Stunden, da war ich Show vorbei schon längst und ich wollte ins Bett gehen, dann gehe ich da so längst und dann ist da der General Manager, ne? Nicht Entertainment Manager, er hat schon geahnt, dass ich einen an der Waffel habe, sozusagen in seinen Augen. Dann kam der General Manager und sagt, ja, es ist schon klar, dass ich jetzt Meldung machen muss nach Rostock. Das muss ich melden. Ich sage, was ist denn da zu melden? Naja, also dass da kleinwüchsige Menschen hier so diffamiert werden. Also ich sage, pass auf, mein Freund, du kannst das gerne melden, aber dann machst du dich furchtbar lächerlich, weil der Typ ist mein Freund. Ich habe vorher mit dem gesprochen und ich habe eins gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass der einen wunderbaren Urlaub hat, weil in diesem Urlaub werden alle Menschen Rücksicht nehmen, vorsichtig sein, freundlich sein und keiner wird ihn als behindert, handicapped oder sowas alles sehen. Er hat es trotzdem gemeldet. Und dann habe ich den gleichen Vortrag nochmal gehalten und dann habe ich nie wieder was gehört, weil sie haben dann nichts gesagt dazu. Aber das war schon, also da siehst du schon, ne, wie eigentlich menschlich normales Verhalten. Ich habe ja einfach nur drüber nachgedacht, wie mache ich das, dass der Typ einen geilen Urlaub hat? Ich habe mich bei AIDA nur für eins interessiert und als einziger in diesem verfickten Konzern in der Führungsetage, würde ich mal sagen, war ich der Einzige, der sich darum gekümmert hat, dass nur der Gast im Fokus steht und zwar emotional und gar nicht mal die anderen, die ein schönes Essen machen, wollen schönes Essen machen, das ist ja auch für den Gast oder die Betten machen, da sollen die Betten schön sein, auch für den Gast, verstehe ich alles, aber dieses Empathie und an den Menschen denken und Geschichten so zu machen, dass Menschen sie toll finden, das haben die da nicht gekonnt und obwohl das ein Verein ist, der davon lebt.
Das können viele auch nicht. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe neulich zufällig mal jemanden getroffen, der auch an Bord gearbeitet hat. Und der hat mir erzählt, der arbeitet da jetzt auch nicht mehr, aber der hat mir erzählt, dass, wenn ich auf der Bühne war, dass diese General Manager und diese ganzen Streifenhörnchen da sich alle amüsiert haben, aber dann war einer dabei, der gesagt hat, das war total lustig, aber sowas kann man hier nicht machen. Obwohl alle sich amüsiert haben, alle. Sowas kann man hier nicht machen. Der hat mich dann wohl auch gemeldet, das weiß ich. Aber
Next Level ist ja dann, sie lachen alle, dann gucken sie sich gegenseitig an und sehen, dass sie lachen, dann hören sie alle auf zu lachen.
Ja. Da gab es mal eine Weihnachtsfeier in dem Theater, dessen Namen mir nicht einfällt. Und da war der Chef, das war ein großes Pharmaunternehmen. Da habe ich ja auch gedacht, da haben die mir vorher eine Liste geschickt und ich sollte die ganzen Medikamente in die Witze einbauen, die die hatten.
Nein.
Ja, die haben sich total dafür gefeiert. Das war irgendwas, weiß ich, irgendein Medikament. Aber das hatte nicht den Duktus, dass sie sich freuen darüber, dass sie den Menschen mit diesem Medikament helfen, sondern die haben sich darüber gefreut, dass die so viel Umsatz mit diesem Medikament machen. Das heißt, das kam für mich eindeutig so rüber, dass die sich eigentlich gefreut haben, dass es so viele kranke Menschen gibt, denen sie mit ihrem Medikament helfen können.
Klar.
Und damit daran ganz viel Kohle verdienen. Und es war von Anfang an ein Dümpel auf diesem Thema. Wir haben damit ganz viel Geld gemacht und darum haben sie dieses Theater dann gebucht. Ja. Und dann stand da drin, bitte die Mitarbeiter nicht angucken und nicht ansprechen, nur die Show machen.
Ja, ja.
Und ich bin gleich raus. Und hab zu dem Ersten gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf niemanden ansprechen. Und hab dem Ersten gesagt, wie viel Tuben Pasta hast du denn verkauft von diesem Scheißmedikament? Und dann habe ich den ganzen Laden aufgewiegelt und ich weiß noch, oben auf dem Balkon war eine Frau, die war besoffen. Und die rief dann ein paar Mal dazwischen. Und dann sagt die, und geht's dir gut? Ja, mir geht's immer gut. Und dann hat gesagt, ich habe den Eindruck, du bist die Firmenmatratze.
Oh. Und
der Abend war unvergesslich. Der war unvergesslich, ja.
Zum Ende reden wir nicht über Amerika.
Also.
Du hast das Wort gesagt. Firmenmatratze. Hast du gehört, was Amira Pocher erzählt hat?
Nein, was hat die erzählt?
Das erste Mal Sex hatte sie mit der männlichen Dorfmatratze. Hat sie heute in der Bildzeitung so gesagt. Ach. Was für eine Duplizität der Ereignisse, was für eine Magie liegt in der Luft. Und da fällt mir ein, einer der größten Magiere von Amerika ist David Copperfield.
Wahnsinn, ja, das stimmt, ne?
Amerika.
Ja, naja, der soll ja mal was gehabt haben mit Claudia Schiffer, ne?
Ja. Und verschiedenen Männern, man weiß es nicht.
Ah. Ja. Das Interessante war, dass diese beiden Chefs dann anschließend auf die Bühne gingen und die haben, und ich habe mich dann nochmal verabschiedet. Naja, Gott sei Dank, ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung, dass sie, war ein schöner Abend, Leute haben getobt und so. Ich sollte ja niemanden ansprechen. Tut mir leid, Firmenmatratze. Durfte ich ja nicht. Das habe ich mit Absicht gemacht, um die Chefs noch bloßzustellen. Und die sind dann aber auf die Bühne gegangen und haben gesagt, sie haben mir vorher den Katalog geschickt mit Dingen, die ich nicht tun soll, weil sie genau wussten, dass ich gerade dann über mich hinauswachse.
Siehst du? Und das erinnert uns ja beide an unser gemeinschaftliches Erlebnis, als du zur 75-jährigen Frau sagtest, ob sie hier in deiner Show noch was zu ficken sucht. Man dann mir gesagt hat, dass ich dich rausschmeißen muss, weil das wirklich asozial ist und hier nichts verloren hat auf AIDA. Und in dem Moment, als meine Chefin das zu mir sagte und der Chef von Food and Beverage neben mir stand und sie ganz empört waren über das, was du da gesagt hast, kam sie, die 75-jährige Frau, mit ihren zwei Freundinnen auf mich zu, hysterisch schreien, was? Das war so lustig. Und hat sie mich in den Arm genommen. Dankeschön. Tritt er noch mal auf? Und dann haben meine Chefin und der Kollege ganz, ganz bleich und ganz, ganz hohl geguckt. Und ich habe wirklich da, ich weiß noch genau, wie es war, ich habe gedacht, lieber Gott, es gibt dich. Dankeschön.
Ja, muss man auch sagen. Also ich stelle das ja auch immer fest. Also ich habe tatsächlich, es gibt, spreche ich selten drüber, das ist mir neulich auf der Bühne eingefallen. Viele Menschen, die mich noch nicht kennen auf der Bühne, kennen mich vielleicht nur aus dem Podcast oder oder kennen mich auch so von meinen Kolumnen oder von dem einen oder anderen Text, den ich dann irgendwo habe oder von einem Interview. Und das alles ist ja irgendwie ein Teil von K-Way, aber nicht alles. Und wenn du jetzt als Konservativer, und ich habe viele konservative Zuschauer, als Konservativer in mein Publikum gehst, der mich nicht kennt, und du hörst jedes dritte Wort, wie war das? Altes...
Ein altes weibliches Geschlecht, ein altes unintelligentes weibliches Geschlechtsorgan.
Genau, dieses Lied, dieses Wort, wenn du das dann hörst, und das kommt ja bei mir alles ziemlich früh, dann habe ich neulich auf der Bühne in Regensburg, ist mir das aufgefallen, und dann habe ich das mal gesagt. Da habe ich gesagt, wir haben so viele neue Zuschauer hier, weil es werden immer mehr. Und wir haben so viele neue Zuschauer. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht enttäuscht, weil es ist ja doch dann schon sehr, bei mir sind ja auch ganz viele Pipi-Kaka-Witze und es ist ja wirklich auch nicht alles in höchstem Niveau komponiert. Also so, es sind auch feste Texte und geschriebene Texte dabei, aber es sind eben auch durchaus Zoten und billige, blöde Witze, aber ne, wie nennt man eine Kuh auf Skiern? Muschi, ja. Was macht ein Elefant, der seine Tage hat? Der schiebt ein Schaf rein. Darum hat der Elefant auch einen Rüssel, weil das Schaf hat kein Bändchen zum wieder rausziehen. So, und dann denke ich immer, was erzählst du denn hier? So, und dann habe ich das gesagt. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht enttäuscht, aber da müssen Sie dann durch. Weil es ist für jeden irgendwie was dabei. Weil ich dachte, es hat denen nicht allen gefallen. Und dann aber am Merch-Stand, wo man dann diese T-Shirts kaufen kann und so, das war so großartig. Da stehen Leute, von denen ich dann denke, ja, die sind wirklich auch konservativ. Das sind Leute, aber die waren eben heute Abend mal in einer ganz anderen Welt und die haben das alle verstanden und die wollten sich alle amüsieren.
Und darum geht's. Einzig und allein, das ist Entertainment. Du gehst in den, ganz früher bist du in den Zirkus gegangen, 2 Stunden eine andere Welt mit Menschen, die sich lustig verkleiden, auf Tieren reiten, sonst was machen. Du bist ins Kino gegangen, um eine andere Welt zu sehen. Der eine geht ins Billig-Porno-Kino am Bahnhof, um eine andere Welt zu sehen, die er zu Hause nicht hat. Der andere geht und guckt sich E.T. an. Jeder, wie er gerne möchte. Und bei dir ist es eben ein bunter Teller schöner Überraschung, wo sich jeder was rausholen kann. Das Erstaunliche ist allerdings, und das weiß ich ja von den vielen Shows, wo ich war, das Erstaunliche ist, dass am Anfang, so, ich würde sagen, seit erster halbe Stunde jeder so seinen Teil findet. Wenn sie sich mal warm gelacht haben, werden sie hysterisch und finden das alles geil. Das muss man schon sagen.
Ja.
Also das ist dann ganz schnell so, dass man das dann auch der eher Konservative sagt, jetzt, weißt du was, scheiß drauf, sieht mich ja keiner, es ist einfach geil.
Genau. Genau so ist das. Und ja. Es gibt ja dann immer noch diese Shows, wo ich dann selber auch Alkohol trinke. Das tue ich ja normalerweise nicht. Das ist ja diese Show in Osnabrück auch. Und da war das zum Beispiel so, da lagen zum Schluss 2 Frauen total betrunken auf der Bühne. Also das habe ich ja auch selten erlebt. So, wirklich so. Ich hatte sie begrüßt und habe gesagt, seid ihr die Dorflesben hier? Und dann habe ich 2 Lesben, kokett, fett und nett, lagen im Bett und fingerten um die Wette. Da sprach die Rechte zu der Linken, riech mal wie meine, aber sowas kann man ja heute auch nicht erzählen. Und dann haben die da auf der Bühne gelegen zum Schluss und haben sich halb schlapp gelacht, waren total betrunken. Und so war auch dieser Abend tatsächlich wieder ein Abend, an dem alle ausgelassen gefeiert haben. Alle waren so, ich glaube, ziemlich alle waren betrunken. Wir sind nach Hause gefahren. Nur am nächsten Tag fiel mir dann ein, eben, unsere Party war super, aber dieser Nazi-Tisch da hinten in der Ecke, das kann einem Angst machen. Und das kann einem auch Angst machen. Wir sind dann ja nach Mannheim gefahren und haben dann erfahren, das hört. Auch Kollegen das Programmheft durchgucken und zu dem Veranstalter dann sagen, sag mal, du buchst den noch? Also ich würde den nicht mehr buchen. Also nee, also das finde ich nicht gut, dass der hier auftreten darf. So, also auch Kollegen. Und deshalb, liebe Kollegen, ich kann die meisten von euch nicht ausstehen. Ne? Und mach das auch alleine weiter.
Ohne und ganz euch. Ehrlich, auch in Amerika.
Ja,
natürlich. Das braune Tische.
Ja. Amerika ist schon toll, ne?
Es ist immer wichtig, dass wir tatsächlich auch mal die Perspektive nach Amerika immer wieder öffnen und einfach sagen, wir müssen über Amerika mehr reden.
Ja, ich habe aber
jetzt mit Trump und so.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden zu viel darüber.
Ja, manchmal ist es übertrieben, das stimmt, du hast recht. Nee, man muss auch wieder, guck mal, heute auch 2-mal wieder das erwähnt und so, das ist nicht gut. Es bringt so einen Nationalismus auch rein, das ist nicht schön.
Ja, nee, das ist nicht gut. Ja. Nee.
Ja.
Ja. Was machen wir hier?
Jetzt ist die Stunde locker rum. Ich soll euch sagen, liebe Leute, mit dem Paul ist Schluss für heute. Und wie geht das dann weiter?
Da, keine Frage. Ich komme wieder alle Tage. Nee, oder wie war das?
Das ist nicht das Ende. Dies ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Ja, perfekt, so perfekt. Ja, dann wünsche ich
soll dir... Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Paul ist
Schluss für euch.
Aber das ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Genau, und dann fangen wir wieder an und sitzen hier im Klick-Klack-Klack-Winterbus. Ja. Ah, ich danke dir, mein Lieber.
Einen schönen Tag wünsche ich dir.
Wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Wann ist denn der erste Advent?
Der erste Advent ist ja jetzt schon dieses Wochenende, nächstes Wochenende erst, glaube ich. Ja,
gut, dann können wir da ja noch, also Kerzen noch stecken lassen. Alles Liebe und kommt gut in die Weihnachtszeit. Bitte liken, bitte Glocke drücken, bitte kommentieren. Wir freuen uns und lesen das alles. Ja. Und ja, und bleibt uns treu, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer.
Wir machen weiter.
Oh ja, und dir alles, alles Gute, alles Liebe. Tschüss.
Tschüssi.